Von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Neu daran ist, an einer Beziehung zu einer Freundin oder einem Freund auch zu arbeiten oder das ein bisschen wie eine Liebesbeziehung auch zu sehen. Ich habe gedacht, wir reden hier von 80 Leuten, die mit einem Schild irgendwie was machen. Aber das war ja irgendwann viel größer, als ich mir hätte jemals vorstellen können. Ich weiß, wie viel Kraft einem das geben kann, zu wissen, da ist dieses Netzwerk und ich kann mich da auch mal reinfallen lassen. Und da hilft einem eben ein Freundinnenkreis, der möglichst unterschiedlich ist, dass man die Möglichkeit hat, viele Sichtweisen auch mitzudenken. Also das, finde ich, ist ein totales Geschenk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boom bis Z. Ich bin Renate, eure Moderatorin, und ich begrüße heute Susanna Janke.
Hi.
Hallo Susanna.
Hallo.
Ich würde dich ja gerne vorstellen, aber die Liste ist relativ lang an Sachen, die du so machst.
Das stimmt. Sehr vielfältig, aber ich sag das immer, wenn mich jemand fragt, dass ich eher Künstlerin bin. Ich bin Sängerin, ich bin Stimmtherapeutin, ich bin Logopädin, ich bin Mutter. Und das ist ja schon mal eine ganze Menge.
Ja, genau. Ich habe dich, glaube ich, in anderer Reihenfolge kennengelernt. Ich habe dich als Mutter und Musikerin kennengelernt. Schulhof. Auf dem Schulhof zufällig und auf dem Überseefestival daraufhin. Genau. Warum ich dich jetzt eingeladen habe zu dieser neuen Folge, die auch einen politischen Aspekt von Freundinnenschaft beleuchtet, können wir gleich später nochmal genauer uns angucken, weil ich wirklich sehr beeindruckt bin von allem, was du so machst oder von ganz vielem, um das jetzt immer nicht so zu übertreiben, das klingt immer gleich so fast schon zu dramatisch. Wir sind ja ein Generationen-Podcast. Und deswegen frage ich dich als erstes, zu welcher Generation gehörst du?
Ich bin Millennial. Ich muss das nochmal rausgucken, was 86 überhaupt ist, aber Vollblut-Millennial.
Ach guck.
Und weil ich Teenager war in den 2000ern, in der Jahrtausendwende.
Und verbindest du damit auch, also identifizierst du dich damit auch irgendwie?
Ja, obwohl ich komischerweise die Jahrtausendwende, vielleicht auch, weil Teenagerjahre irgendwie was Unangenehmes sind oder sich nicht schön anfühlen oder ja irgendwie eigentlich von allem was dabei haben. Aber ich verbinde irgendwie diese Schlaghosen, die unten im Wasser hängen und immer so ein bisschen nass sind und diese Tattoo-Ketten und die Musik, die ich gehört habe und dieses um sich selber kreisen und ja. Genau, aber was das für mich macht und mit meiner Identität, dass das jetzt in diesen Jahren gewesen ist, das habe ich ehrlich gesagt noch nie so genau drüber nachgedacht. Müsste ich nochmal in mich gehen, mir in Klausur gehen.
Ja. Die eine andere Frage wäre so, hast du so einen Moment, wo du sagst, da hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du erwachsen bist?
Ja, es kommt ja immer darauf an, wie man so erwachsen definiert. Viele haben so, wenn man einen eigenen Job hat oder sowas. Für mich hat das irgendwie mit Verantwortung zu tun, dass man das erste Mal Verantwortung hat, vielleicht für einen anderen Menschen. Das wäre dann irgendwie dieses Muttersein, was irgendwie sich sehr erwachsen teilweise anfühlt. Und auch Verantwortung für einen selber, Verantwortung, Grenzen zu setzen, zu sagen, das möchte ich jetzt nicht, das finde ich auch erwachsen, oder Verantwortung für andere um einen herum. Und da gab es immer so Situationen, wo das besonders eindrücklich war, wenn ich das erste Mal eine Krise alleine gemeistert habe oder in einer Krise sagen konnte, das schaffe ich jetzt nicht alleine. Das sind so erwachsene Momente, aber es gibt jetzt nicht so diesen Moment, wo ich sage, da bin ich jetzt erwachsen geworden. Also wahrscheinlich ist das so ein nicht abgeschlossener, fluider Prozess.
Mhm. Also da habe ich schon einige Antworten gehört, auch wie, ich bin überhaupt noch nicht erwachsen.
Ach so, ja, aber das finde ich irgendwie kokett.
Das ist kokett, das, genau. Ja. Oder ich werde zum ersten Mal gesiezt oder so. Also da gibt es schon, da gibt es total unterschiedliche Antworten. Das ist super spannend, was dann passiert irgendwie.
Das erste Mal gesiezt, dann nicht mehr gesiezt und jetzt wieder gesiezt.
Ja.
Von Jüngeren, das finde ich auch wirklich, ich weiß nicht, frech.
Was genau? Dass sie jetzt wieder siezen oder mal nicht gesiezt haben?
Ich finde das frech, wenn mich jemand siezt. Ja. Kommt immer drauf an, wer einen siezt. Naja, okay, also Verantwortung ist erwachsen.
Auf jeden Fall. Und Freundschaften, das ist so eine Frage, die haben wir in der letzten Folge zu Freundinnenschaften auch ganz oft gestellt, verschieden, und hatten da verschiedene O-Töne zu in der Folge davor. Die können wir auch nochmal verlinken, beziehungsweise die sieht man ja auch ganz schnell in der Liste. Hast du da so einen Eindruck, wie und ob sich Freundinnenschaften im Laufe deines Lebens verändert haben?
Ja, aktuell beschäftigt mich das auch sehr, das Thema, muss ich sagen. Und ich merke, dass früher Freundinnenschaften eher was damit zu tun haben, in irgendeiner Gruppe zu sein, vielleicht einen Alltag miteinander zu teilen, ne? Ob man jetzt irgendwie gerade im Orchester spielt, ob man einen Freundeskreis hat, ob das in der Schule ist, in einem Verein oder so. Und da ist es irgendwie, da ist man ein Teil davon, aber man setzt sich noch nicht so richtig mit so der Qualität der Beziehung auseinander oder spricht darüber, wie man sich fühlt. Und jetzt heute verändert sich das so dahingehend, dass mich Menschen einfach sehr, sehr doll interessieren und auch Menschen, die möglichst unterschiedlich von mir selber sind. Mhm. Und meine Freundschaften sind eher so verstreut, also aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Die kennen sich teilweise gar nicht unbedingt. Und da geht es dann darum, also neu daran ist, an einer Beziehung zu einer Freundin oder einem Freund auch zu arbeiten oder das ein bisschen wie eine Liebesbeziehung auch zu sehen, was es ja bei engen Freundinnen auch so ist, für mich auf jeden Fall. Und das schön ist, wenn man da zusammen auch eine Krise übersteht, über etwas offen sprechen kann oder das nicht so ausfaden lässt. Mit Menschen, die einem nicht so eng sind, ist das okay, dass man dann einfach weniger anruft und dann irgendwann gar nicht mehr. Aber bei den Freundschaften, die ich jetzt so im Idealfall haben möchte und die ich auch schon habe, wünsche ich mir das sehr.
Ich muss ja gestehen, dass ich das schon mal beobachtet habe, dass du das ins Internet mal geschrieben hast zu irgendeinem Zeitpunkt vor wahrscheinlich.
Ich schreibe einige Dinge ins Internet
hinein. Schreibst ab und zu mal was ins Internet hinein oder über so ein Foto in diesem Internet.
Ja.
Ach so. Und das ist tatsächlich, arbeitet da schon lange in mir, dich einzuladen, gerade zu diesem Thema Freundinnenschaft, weil ich das unheimlich inspirierend fand oder so ein Aha-Moment, als du gesagt hast, man muss die Freundinnenschaften auch mal anders behandeln, also auch mehr wie wirklich eine Beziehung behandeln, weil es einfach so viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie man miteinander oder aushandelt, wie man miteinander umgeht. Und das fand ich so, das hat mich total innehalten lassen, weil das ist ja schon, man geht manchmal schneller so einen leichten, wie gesagt, naja, dann ziehe ich mich jetzt ein bisschen zurück, aber eigentlich ist nicht ganz klar, was das Problem war. Irgendwie. Nur irgendwann ist ja niemand mehr übrig.
Ja.
Also, oder man hatte ja bestimmte. Genau, also
Muss
man neue rekrutieren? Immer oder wieder. Wie nachdem ein bisschen Gras gewachsen ist über die Sache, kann man wieder so neu anfangen und keine redet darüber, was eigentlich war. Oh Gott, ja. Kennst du das auch?
Ist sehr unangenehm.
Sehr unangenehm, genau. Und jetzt ist halt aber echt die Frage so, wie hast du denn eigentlich schon eine Antwort, wie man da am besten vorgeht?
Naja, die gilt halt nur für mich.
Okay, also Achtung, ein Vorschlag, Achtung, aber
ich bin da differenziert.
Es ist eine Idee. Es ist eine Idee. Es ist nicht ein Allheilmittel.
Naja, eigentlich ist die Idee so, wie man das in einer Beziehung ja auch machen würde. Ne? Man spürt, da ist irgendwas, man fühlt sich unwohl und es ist so ein bisschen, dass ich irgendwann für mich entschieden habe. Das habe ich tatsächlich wirklich richtig entschieden, dass ich es nicht ertragen kann, wenn Dinge unterschwellig im Raum sind, wenn es nicht offen ausgesprochen ist. Weil ich sehr, ich komme in den Raum rein und ich kann ungefähr sagen, wie welche Person sich so fühlt oder jemand ist so ein bisschen unzufrieden, jemand ist irgendwie mit den Gedanken ganz woanders. Und ich mag das, ich kann das nicht gut aushalten, wenn es so, so eine
Antennen.
Schiene drunter ist.
Ja.
Und oft bin ich da so drüber hinweggegangen und habe dann versucht, irgendwie so der Kasper im Raum zu sein und das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Aber heute habe ich mir das angewöhnt und in Freundschaften ganz besonders zu sagen, wenn ich merke, dass irgendwas unstimmig ist. Und das ist vielleicht eine Sache, ne? Dinge auszusprechen, anzusprechen. Und manchmal ist es schwierig, weil man denkt, so, ich möchte jetzt nicht mich aufdrängen oder vielleicht ist der Person das zu viel. Das kommt dann auch manchmal, aber grundsätzlich sollte das eine gute Freundschaft aushalten können. Mhm. Und wenn sie es nicht tut und wenn die Freundschaft nur dadurch erhalten wird, dass man dieses Unwohlsein irgendwie mit eingebaut hat, dann lohnt es sich vielleicht nochmal grundlegend zu überlegen, wie wichtig und nährend diese Verbindung ist.
Du meinst, dass es so eine automatische Dynamik gibt, wo es immer so, die eine die hat die Rolle fürs Unwohlsein und die andere muss dann immer das alles aufräumen? Oder?
Ach so, nein, überhaupt nicht. Das schwankt ja hin und her. Mhm. Ich freue mich, wenn Menschen da so geradeaus sind und das auch aussprechen können. Aber ich glaube, das wird gar nicht so oft so praktiziert. Auf jeden Fall merke ich das. Und ich merke auch oft, dass ich Leuten damit so ein bisschen mit dem Arsch ins Gesicht springe, ne? Wenn ich sage, so hier könnte sein das oder hier, ich habe das und das gemerkt. Und viele finden das auch unangenehm vielleicht. Aber wenn es jemand gut aushalten kann und ich da dann darüber im Gespräch bleiben kann, dann wird da eine richtig schöne Freundschaft draus. Und das schätze ich im Moment sehr.
Glaubst du, dass es auch so eine Altersfrage ist, dass man jetzt so ein bisschen aufräumt und guckt, dass man da jetzt für sich entscheidet, ich muss jetzt mal, ich habe da gar nicht so die Energie für, oder?
Naja, bei mir hat es so ein bisschen die Geschichte mit der Migräne. Ich habe so chronische Migräne und hatte eine Phase, wo es sehr schlecht lief für mich und ich gemerkt habe, ich muss eben haushalten mit den guten Stunden, die ich habe. Und da wird es dann noch wichtiger. Und man merkt dann natürlich auch, wenn ich nicht die Kraft habe, mich aktiv drum zu kümmern, Freundschaften und Kontakte aufrechtzuerhalten, so wer bleibt denn da noch? Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich das schätzen, diesen Moment mit Menschen und das so ein bisschen mehr für mich kultivieren. Also das hat damit zu tun und Altersfrage, weiß ich nicht. Ich kenne Menschen, die sind Mitte 60, 70, die machen das immer noch nicht und lächeln alles so weg oder reden da nicht drüber oder haben vielleicht wenig Freunde oder Freundschaften, die eher oberflächlich sind. Und dann kenne ich aber auch an, also ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, wie gut man sich selber kennt und wie gut man äußern kann, wie es einem geht. Das muss man ja auch erstmal lernen. Das konnte ich mit 20 noch nicht.
Wahrscheinlich können das die wenigsten.
Konntest du mit 20 sagen, wie du dich gerade fühlst und was du brauchst?
Ja, ich hätte das vielleicht sagen können, aber ich hätte mich vielleicht nicht verlangt, dass ich das bekomme, was ich da brauche. Also ich weiß meistens ziemlich genau, was ich brauche. Ja. Aber ich bin dann auch irgendwie so in so eine komische Höflichkeit rein erzogen, dass ich oft das nicht artikuliere. Mhm. Also das kam jetzt, glaube ich, auch eher mit dem Alter, dass man das besser artikulieren kann oder sagt, na, in so kleinen Sachen auch. Weil die, wenn man die halt nicht artikuliert, gibt's ganz schnell auch so einen unterschwelligen Frust darüber, wie, ja, wieso, nein, also, naja, was ist denn das Ding jetzt? Ja, das Warum bist du jetzt komisch? Ich bin jetzt eigentlich komisch, weil ich habe jetzt extra alles zurückgestellt, damit das so und so ist, aber jetzt ist noch mehr und jetzt bin ich irgendwie, eine Sache zu viel, weil wo ich gesagt habe, nee, und dann denke ich, ist mir schon oft passiert, dass ich gesagt, nee, ich muss jetzt von Anfang an das anders machen. Ich habe das heute auch schon mal richtig gut hingekriegt bei einer Sache.
Ja.
Wir lachen jetzt beide, weil der Weg unserer Verabredung war so ein bisschen schlingelhaft, aber trotzdem,
genau. Jetzt sind wir hier.
Wir sind jetzt hier.
Ja, ja, aber Bedürfnisse äußern ist ja auch kein Bestellvorgang, dass man sagt, das brauche ich jetzt und dann kriegt man das, sondern dann erst hat mein Gegenüber ja die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen und zu wissen, was los ist, das meine ich damit. Ne? Und oder man hat eine Sprache für etwas, was im Raum ist, was man vielleicht eher so stimmungsmäßig hat, aber man spricht es aus und man redet drüber und das meine ich damit. Ja, und das ist auf jeden Fall neu für mich und verschärft sich immer mehr, dass ich das auch wirklich, dass ich das so liebe, wenn das gut klappt und dann dass das dann einfach auch gute und schöne Verbindungen sind und Momente, die man miteinander hat, weil man eben ein Gefühl dafür hat, was die Person, die einem gegenüber sitzt, vielleicht gerade fühlt oder machen möchte oder was auch immer.
Und dann ist es aber so, du machst so viele verschiedene Dinge und dann sitzt du an einem, ich weiß nicht mehr was für einem Wochentag da und schreibst ins Internet rein, ja, wir müssen jetzt mal hier was machen. Wir müssen hier mal so eine Demo organisieren. Ich habe Bock, wer macht mit?
Ja.
Erklär mal.
Wie das passiert ist?
Ja, was genau?
Naja, letztendlich, letztendlich verbindet mich das mit so vielen Menschen. Dieses Gefühl, ich lese die Nachrichten, denke, verdammt nochmal. Man ärgert sich, ja. Man ist hilflos, man ist wütend, man ist... ja, man ist einfach hilflos. Und da war bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so hey, in anderen Städten stehen die Leute gerade auf. Es ging um diese Korrektivrecherche und so weiter. Und ja, ich habe dann eben gedacht, so lass mal was machen. Und dann habe ich diesen Aufruf gestartet, weil ich dachte, naja, vielleicht fehlt ja einfach nur ein fester Termin in Bremen. Und wenn wir einen festen Termin haben, dann wird sich alles irgendwie schon finden. Und ich glaube, ich habe da so ein... Ich weiß nicht, manche würden es eine ausgeprägte Naivität nennen, aber ich habe irgendwie so dieses Gefühl, es wird schon alles gut, es wird schon alles hinhauen. Und an dem Punkt ist es natürlich aufgegangen. Und dann haben sich eben immer mehr Menschen angeschlossen, weil sie dachten, ach, jetzt haben wir ja diesen Termin. Und ja, ich habe das dann einfach nur so zusammengehalten, diese Energie, oder versucht, für uns alle da einen Weg zu finden, das zu bündeln, dieses jetzt reicht's, ich möchte nicht mehr still sein. Aber es wäre sowieso passiert, früher oder später. Also ich glaube, das war wie so ein kleines Vakuum, was in dem Moment war.
Hm.
Und warum habe ich das gemacht?
Ja, warum hast du das gemacht? Das ist, also da haben wir ja eigentlich schon den Weg zu dem politischen Aspekt von ja. Freundinnenschaft.
Ja, ich habe das gefühlt. Das war so... Ich hätte es nicht anders machen können vielleicht. Und dann war es natürlich eine Glückssache so. Also, dass da dann sich so eine Dynamik entwickelt hat. Aber letztendlich war es einfach dieses schlichte Gefühl, ich habe die Schnauze voll, was will ich jetzt noch mir alles angucken? Und auch so dieses, wie abgestumpft wollen wir noch werden? Oh, bei diesen ganzen Hässlichkeiten, die irgendwie passieren, überall. Und ja... Aber es war immer so mein Ding, dass ich gedacht habe, es kann eigentlich jeder und es sollte eigentlich jeder seinen Weg finden, das zu äußern. Und es geht nur darum, dass man sich eben miteinander verbindet. So wie ich diese Gespräche ja schon seit Jahren mit Freundinnen und Freunden führe. Und wir immer uns darüber aufregen, was alles scheiße läuft. So, ne?
Und wie hat das jetzt deinen Blick verändert? Und wie auf Verbundenheit, Freundinnenschaft?
Also das ist ja alles miteinander verknüpft und es hat meinen Blick radikal verändert. Ich bin nicht mehr die gleiche Person, die ich im Januar war. Das war ja alles innerhalb von einer Woche, von dem ersten Aufruf. Dann hat sich eben Lukas dazu bekannt sozusagen, hat drunter geschrieben unter meinen Post, hey, komm, wir machen das jetzt. Und ich kannte ihn gar nicht. Und habe ihn dann erst kennengelernt und ich weiß auch nicht, woher ich dieses Vertrauen habe, aber irgendwie hat mich das durch die ganze Zeit getragen, mit allen Menschen, mit denen ich dann zu tun hatte. Aber es hat meinen Blick radikal verändert, weil ich noch nie so schnell so viel gelernt habe, wie in dem letzten halben Jahr, Dreivierteljahr, also seit Januar, über Menschen, über bestimmte Dynamiken, die es in der Stadt gibt, über Organisationen, über Arbeitsprozesse allein schon, ne? Sich zu organisieren. Wie macht man das überhaupt? Sowas habe ich in der Form ja nicht erlebt und ich habe auch nicht gedacht, dass das passieren würde. Ich habe gedacht, wir reden hier von 80 Leuten, die mit einem Schild irgendwie was machen. Aber das war ja irgendwann viel größer, als ich mir hätte jemals vorstellen können. Und eine Woche später habe ich mich morgens irgendwie erbrochen, weil ich so aufgeregt war. Und dann bin ich zu Fuß zum Marktplatz. Und dann waren da schon einige von den Menschen, die mitgemacht haben und haben da aufgebaut. Und dann ging das alles so seinen Weg. Aber eigentlich, und was zum Thema Freundschaft, war für mich so, dass ich darüber eben auch Freunde gefunden habe. Sehr enge Verbindungen sind dadurch entstanden, wo ich gemerkt habe, so, die sind so ganz anders oder kommen aus einer anderen Welt, aber uns verbindet so diese gemeinsame Vorstellung von, wie unsere Gesellschaft sein sollte und was was wir uns eigentlich wünschen, wo wir hinwollen, was für Werte wir miteinander teilen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Gruppe, die sich da findet. Und eine andere Sache, die ich gelernt habe, ist eben möglichst radikal auch da wieder zu sein, mich in mein Gegenüber hinein zu versetzen.
Aber das kostet ja auch sehr viel Kraft.
Ja, ja.
Energie.
Ja, das tut's auch. Also wirklich immer wieder zu sagen, egal mit wem man da zu tun hat, ob das nun der Bürgermeister ist oder eine Gewerkschaft oder ein Kirchenvertreter oder die Busfahrerin von der BSAG, die sich dahingestellt. Also immer habe ich es irgendwie mit einem Menschen zu tun. Und je so viele Menschen wie da sind, desto, also so viele Blickwinkel gibt es. Und ich versuche mich dann immer in die Person hineinzuversetzen und das Ganze so zu betrachten. Und das andere, was passiert ist, dass ich so einen kleinen, engen Freundeskreis hatte, bei dem ich mich immer wieder rückversichert habe. Und das war für mich unglaublich wichtig, weil alle Entscheidungen, die wir so miteinander getroffen haben in der Gruppe und auch die ich für mich getroffen hatte, weil letztendlich muss man ja sagen, ich habe das nicht gemacht, sondern die Menschen, die da hingekommen sind, die Stadt Bremen, die das möglich gemacht hat, die ganzen Menschen, die das mit aufgebaut, beschallt haben, die sich darum gekümmert haben. Und aber trotzdem hatte ich so den Eindruck, am Schluss steht mein Name auf dieser Demo-Anmeldung, also mein Name und Lukas' Name. Wir stehen da als Personen und deswegen muss ich schon aufpassen, in welche Richtung das Ganze geht. Und da hatte ich immer meinen inneren Kompass, irgendwie so ein Bauchgefühl, weil ich hatte keine Zeit, über Dinge nachzudenken. Ich musste Dinge, Entscheidungen schnell treffen, weil mit so einer Schwarmintelligenz kann man das nicht schaffen, in einer Woche etwas auf die Beine zu stellen, was dieses Ausmaß hat. So. Und ohne Geld. Also das ist ja auch verrückt so. Und ich habe das alles immer erst von hinten heraus so verstanden und dann gemerkt, dass die Entscheidungen doch ganz gut waren. Aber ich kann Entscheidungen nicht alleine in meinem eigenen inneren Kreis treffen, sondern ich brauchte immer wieder Menschen, wo ich gefragt habe, wie siehst du das denn? Und dann aus deren Perspektive das Ganze nochmal angeschaut. Und das ist der Lernprozess gewesen. Der hört auch nicht auf. Also so, ich bin da nicht fertig mit irgendwas. Ja. Das war jetzt eine lange Antwort.
Ja, auf jeden Fall.
Es war auch so aufregend.
Es war aufregend, ja. Es war auch von außen aufregend, das zu beobachten.
Ja.
Ich glaube, viele Leute trauen sich nicht die oder haben nicht die Zeit oder trauen sich nicht, sich die Zeit zu nehmen, mehr zu machen, sich zu engagieren. Hast du irgendwie einen Tipp oder... Ich meine, man muss ja sagen, wenn man genau beobachtet, was du alles so machst, ist das schon ganz schön viel. Und das war jetzt ja sehr viel Ehrenamt.
Ja und nein. Also wenn man es wirklich mal so runterbricht, war das für mich persönlich eine Woche Zeit. Und ich habe das auch nur gemacht, weil ich wusste, Sonntag ist es vorbei. Und das ist natürlich ein Privileg zu sagen, ich nehme mir da jetzt mal eine Woche frei. Erstmal das. Das heißt, man muss sich so ein bisschen vorstellen, also wenn man anfangen möchte, also so dieses Unwohlsein begleitet ja uns fast alle aus unterschiedlichsten Motiven, aber wir sind mit vielen Dingen unzufrieden, so, das ist schon so. Und wir würden gerne Dinge ändern und wir wünschen uns, dass es freundlicher und inklusiver und schöner ist für uns alle miteinander, so. Und wenn ich dann das Gefühl habe, also erstmal brauche ich als Grundstock dieses Unwohlsein oder diese Wut über bestehende Verhältnisse. Und wenn ich das habe, kann ich mir überlegen, an welcher Stelle kann ich etwas tun. Und ne, manche Menschen pflegen Angehörige, manche haben einfach keine Zeit, manche arbeiten bis abends. Wie soll man da was tun? Aber es kann auch was Kleines sein. Ne? Und manche tun das ja auch schon jeden Tag, wenn sie jetzt im Ehrenamt sind, wenn sie beim Nachbarn fragen, wie es dem geht. Also das kann ja auch was ganz Kleines sein. Ich glaube, man muss nicht diese Vorstellung haben, ich muss jetzt hier den großen Wurf machen oder ich bin jetzt irgendwie so eine Plenumsnase und kann einmal die Woche oder mehrmals die Woche da sitzen und bestimmte Themen diskutieren. Auch das, da gibt es Menschen, die das gut können und ich bin jemand, der sehr ungeduldig ist und sehr schnell sehen möchte, was es gebracht hat. Und das war natürlich ein Geschenk im Januar, was sich so mir in den Schoß gelegt hat. Also einen größeren Impact kann man ja gar nicht herstellen mit einer Ursprungsidee. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, also als Aktivistin würde ich mich, ich würde es mich niemals so bezeichnen, weil das für mich ist Aktivismus, das sind eben Menschen, die mit langem Atem beständig etwas tun, sich nicht abbringen lassen und innerhalb einer Gruppe agieren und das immer weiter treiben. Und ich finde, wenn ich mich Aktivistin nennen würde mit der Woche, die ich da jetzt in Zeit verbracht habe, dann verschmälert das aus meiner Sicht auch die Arbeit, die Menschen tagtäglich so in die Gesellschaft hineinstecken. Andererseits könnte man sagen, alles ist politisch, alles ist irgendwie Aktivismus. Also ich finde, es gibt da auch nicht immer so das richtig und falsch. Es gibt verschiedene
Antworten drauf.
Ja. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, toll, wie du das gemacht hast, dann denke ich als erstes, ja, ich habe das ja nicht gemacht. Ich habe das nicht hergestellt, diesen Moment, sondern das ist ein Ergebnis von dem, was aus der Summe der ganzen Menschen passiert ist. Na, wir haben da irgendwie 70.000 Menschen, wir haben 7 Alphörner, die angekarrt worden sind. Wir haben fantastische RednerInnen, die was Wichtiges beigetragen haben dazu. Wir haben Menschen, die die Technik gestellt haben und so weiter und so fort.
Die
so.
Auflegen, Musik machen, alles.
Genau.
Aufpassen, Ordnerinnen.
Genau, deswegen ist das irgendwie komisch, wenn das so verkürzt ist auf eine Person. Andererseits denke ich schon, meine Botschaft bei dem Ganzen war, wenn ich das kann, dann können wir das alle so. Und was leider passiert ist danach in Bremen, ist, dass alle gedacht haben, oh wow, das war ja jetzt irgendwie historisch. Da, und dann wurde es schon wieder zerdacht und dann wollte man es beim nächsten Mal ganz doll richtig machen. Und
oder
ich
noch
denke
größer,
so, oder größer oder kleiner oder es wird verglichen und so. Und ich denke, das ist so schade, weil guckt euch doch mal an, alle, die jetzt zuhören oder alle, die über die Straße laufen, was ihr jeden Tag dazu beitragt in der Gesellschaft. Und bei mir ist das immer eher so von meinem Blick aus sehr einfach gedacht. Hm. Also wie ist es freundlich für uns alle? Wie können wir das sicherstellen, dass wir alle ein gutes, freies Leben führen können? Und das, da sind wir ja noch lange nicht. Aber ich versuche das immer irgendwie so zu machen und so auszudrücken, dass jeder das eben auch verstehen kann, so wie man es halt. Ich habe halt während dieser ganzen Demo-Vorbereitung immer wieder mit meiner Tochter darüber gesprochen. Die ist 4 Jahre.
Wollte ich gerade sagen.
Wollte ihr erklären, was wir da eigentlich machen. Und immer, wenn ich dann abends so diese Gespräche mit ihr hatte, habe ich halt selber erst verstanden, worum es hier eigentlich geht. Und
zitier doch noch mal ihr Plakat. Das ist wirklich.
Naja, wir sind eine Woche später, weil die Presse dann meinte so, naja, das war ja eine Riesendemo, war das jetzt ein Strohfeuer, passiert jetzt hier noch was? Und dann habe ich so gedacht, ja, wie soll ich denn diese Frage beantworten, ob das ein Strohfeuer war? Aber ich bin dann trotzig geworden, dachte so, naja gut, dann gehe ich halt nächste Woche da wieder hin. Da waren wir nur noch 20 Leute, aber immerhin. Und meine Tochter wollte dann eben auch ein Plakat malen und hat das dann verkürzt. Oder im Prinzip alles zusammengefasst über niemand soll geärgert werden. Also ich habe versucht, ihr zu erklären, was ist denn politischer Protest? Was ist denn irgendwie Antifaschismus und so? Und wie erklärt man das einer 4-Jährigen? Ich habe eben gesagt, schau mal, wir liegen hier im Bett. Wir haben eine tolle Bettdecke. Wir haben ein leckeres Abendbrot gehabt. Du hast mich, du hast Papa, wir sind da. Dir geht's gut, du fühlst dich sicher und ich möchte, dass alle Menschen das haben können und das haben nicht alle Menschen und dafür gehen wir jetzt los und das reicht im Prinzip ja schon aus oder das und da daraus kann man dann eben alles speisen so, ne? Ist vielleicht jetzt ein bisschen kitschig oder idealistisch oder so, aber letztendlich, egal mit wem ich das darüber gesprochen habe, ist das die Essenz des Ganzen, ne?
Ich finde, da kann man gar nichts mehr zu sagen. Ich finde, das war eigentlich ein total schönes
Wort. Aber das kann niemand, ja, es kann niemand auseinandernehmen. Und dann passieren eben so Dinge, was ich eben interessant finde in Bremen. Dieses, das ist unser Thema oder wir wollten das gerne auch machen oder so. Und dann wird es eben einfach zerdacht. Und ich finde, dieser Moment, den wir da hatten Mitte Januar, der hat so eine Schönheit und so eine Kraft in sich, dass da so eine große Gemeinschaft ist von Menschen, die eigentlich niemals miteinander sprechen würden oder sich vielleicht noch nicht mal mögen. Und es ist alles nicht vollständig und es ist alles nicht, ne? Also man kann sich richtig lange hinsetzen und überlegen, was gefehlt hat. Aber man kann sich auch anschauen und sagen, so, da ist was passiert, was viele Menschen berührt hat. Und ich glaube, klar, man kann sich fragen, hat es was gebracht politisch? Nein, hat es nicht. Im Gegenteil, es wird alles noch schlimmer. Aber es ist was innerhalb Bremens passiert, es ist ein Netzwerk passiert, es sind Verbindungen entstanden und die sehe ich jetzt schon als nachhaltig. Es gab Menschen, die inspiriert waren davon, die gesagt haben, ich habe jetzt Lust, auch irgendwie eine kleine Gruppe zu starten oder ich möchte mich jetzt mehr darum kümmern oder hier über das Thema habe ich noch nie nachgedacht, ich lese dazu noch mal was. Und das ist das, was ich so bewegend daran fand, dass es diesen Moment gab. Und das kann es im Kleinen ja immer wieder geben, wenn man sich darauf konzentriert und diese Ohnmacht zu lange verspürt hat, zu merken, oh ja, hier an dieser Stelle sehe ich aber eine gute Verbindung oder an dieser Stelle habe ich mich jetzt mal um was gekümmert, was ich länger nicht gedacht habe. So. Habe selber nochmal darüber nachgedacht, an welcher Stelle ich vielleicht Menschen ausschließe, an welcher Stelle ich ein geschlossener Kreis bin mit meinem Freundeskreis. Auch so Dinge, die angestoßen worden sind, auch über Gespräche mit Freundinnen, die eben auch andere Perspektiven haben als ich. Das sind so Dinge, Prozesse, die wirklich seit Januar so ins Rollen gekommen sind. Und das hat mir Hoffnung gegeben.
Also ruhig kleine Schritte, aber einfach mal anfangen und machen.
Ja.
Ist so die Botschaft auch.
Ja, ja, sich erstmal austauschen mit anderen und gucken. Und dann kann man Gruppen bilden und sich informieren. Na, es gibt so viele Initiativen, tolle Sachen in Bremen, wo Menschen seit Jahrzehnten schon für bestimmte Themen sich einsetzen. Und ich finde, da muss man einfach noch mal ein bisschen genauer hinschauen und auch das sichtbar machen. Ne? Nicht immer nur so, hey, toll, da war eine Riesendemo, sondern einfach mal schauen, so wer hält dann irgendwie diesen ganzen Laden zusammen. Und was ich auch gelernt habe, ist so dieses Ding, was ist denn politische Arbeit? Das ist irgendwie so ein exklusiver Begriff, den irgendwie Menschen so für sich beanspruchen. Die,
was ist es denn?
Naja, das aus weiß ich ja auch Sicht. Nicht. Aber aus meiner Sicht, naja, aus meiner Sicht ist das, was jeden Tag passiert, politische Arbeit, wenn ich eine Hausaufgabenhilfe mache, wenn ich in einer geflüchteten Unterkunft vorbeischaue, gucke, was braucht ihr hier, wenn ich eine Fortbildung gebe zum Thema Stimme und Transidentität, wenn ich all die Dinge, die jeden Tag passieren, wenn ich ein Nachbarschaftsfest organisiere, finde ich, ist das eben auch noch. Manche nennen das vorpolitische Arbeit, aber ich finde, das ist das Ganze, ne, diese ganze ehrenamtliche Arbeit, ne, das ist das, was uns in Bremen, also jetzt spreche ich gerne nur von Bremen, weil das überschaubarer ist, die in Bremen diese Gesellschaft zusammenhält und davon ist auch so viel sichtbar geworden und mir ist so bewusst geworden, da gibt es einfach schon so wahnsinnig viel und das ist gar nicht sichtbar. Und die Menschen würden das vielleicht auch nicht als politische Arbeit bezeichnen. Und dann gibt es ganz viele Leute, die bezeichnen sich selber als politische Akteure, aber die sind aus meiner Sicht jetzt nicht für einen Unterschied unbedingt stehen, sondern die sind halt eher so ein Kreis von Menschen, die bestimmte Themen diskutieren. Aber auch das, finde ich, hat wiederum eine Relevanz, dass man weiß, okay, da sind Menschen, die kümmern sich um dieses Thema, die wollen das vielleicht auch erklären, aufarbeiten. Auch das, also ich finde es, das sind halt diese Gleichzeitigkeiten, die so überall passieren. Das ist für mich eben politische Arbeit. Aber ich würde das jetzt nicht verkürzt irgendwie auf eine bestimmte Aktionsform drauf stülpen oder so. Aber ich finde, man kann sich darüber Gedanken machen, an welchen Stellen das passiert. Und dann merkt man, eigentlich gibt es ja richtig viel auch. Nur reicht es aus? Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist noch Luft nach oben, würden manche sagen, um zu sagen, dass es nicht, wenn es nicht genug ist. So ein bisschen, ich glaube, man kann schon sagen, gerade bei diesem politischen Aspekt von Freundinnschaft hast du schon auch dargelegt, dass man viel schneller vielleicht andere soziale Bubbles durchbricht, weil man sich in anderen Kontexten trifft und das tut einem insgesamt gut.
Ja.
Und wir wollen auch gar nicht so theoretisch werden heute, sondern eher so... Du hast gerade so total diesen Motivationstalk eigentlich auch gehalten, sich einfach zu trauen, das zu machen.
Ja. Vielleicht muss man auch ein bisschen naiv sein oder nicht darüber nachdenken, was jetzt am Ende dabei rauskommt, sondern losgehen mit dem ersten Schritt. Und das kann eben was Kleines sein. Ja, du willst so ein bisschen hinaus auf so Tipps und Tricks? Oder was kann ich tun, wenn ich selber von der Welt entsetzt bin?
Ja, was kann man tun? Man kann das ins Internet schreiben.
Ja, man kann ins Internet schreiben. Es ist auch so, ne, ich habe nicht so einen richtigen Filter, bei mir geht es halt immer eher raus, alles an Gedanken. Und finde ich auch gut, weil es ne, in mir drin nur vor sich hin rotiert und nie so richtig gesund ist, sondern das, meistens ist es gut, wenn ich es äußere. Und sonst hätte ich es ja auch nicht geschafft, diese ganzen Menschen zu finden, wenn ich es nicht geäußert hätte. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Verbindung einfach pflegen und diese Qualität der Verbindung, die wir haben, dass wir so ein Netzwerk bilden und ja, so wuchern wie so ein Pilz im Boden von einem Wald. Und da immer wieder auch so, ich weiß, wie viel Kraft einem das geben kann, zu wissen, da ist dieses Netzwerk und ich kann mich da auch mal reinfallen lassen und die sind da. Und ich wünsche mir, dass das eben für alle Menschen möglich ist. Dass niemand sich einsam fühlen muss oder das Gefühl haben muss, ich bin jetzt hier gerade abgehängt oder. Und ich glaube, das sind so Werte, die in der Gesellschaft einfach auch, die so wichtig sind, die jeden Tag hochzuhalten. Und sei es nur, man bedankt sich bei jemandem, der einem Platz gemacht hat auf der Straße, wie wir miteinander umgehen. Oder man denkt Menschen mit eben. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, es gab eine Klassenfahrt bei meinem Sohn in der Schule und da wurde gesagt, ach, einige Eltern geben uns für 4 Tage, wohlgemerkt, geben uns 50 bis 100 Euro Taschengeld mit. Und dann denke ich so, ja, aber für einige ist das okay. Ein unglaubliches Vermögen. Und was heißt das denn dann für die Kinder, die vielleicht Bürgergeld beziehen, die Eltern, wenn andere Kinder da irgendwie die Fuffis durch den Club schmeißen so und auch da ein Bewusstsein dafür zu haben und zu überlegen so, ne, entweder man sagt dann hier, ich gebe dir ein Zwanni mit und dann lädst du deinen Freund mal mit ein, damit der mit euch zusammen da sitzen kann und sich nicht blöd fühlen muss, einfach das mitzudenken und auch das ist ja dann wieder ein Teil von, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir das sicherstellen, dass wir alle zufrieden sein können.
Ja, ich glaube, in der Situation auch zu sagen, für andere zu sprechen, die das vielleicht nicht aussprechen würden,
ja.
In der Situation sagen würden, ja, ja, okay.
Ja.
Dass andere das mitdenken, die eigentlich den Fuffi mitgeben können, so, ne?
Ja.
Das genau. Fand ich, das finde ich immer ganz gut. Weil das ist einem manchmal auch zu viel als Betroffene, oft zu viel Kraft. Oder man würde das einfach, es ist einfach viel zu schambehaftet.
Ne? Auf jeden
und es
Fall.
Gibt ja noch, es gibt ja immer noch ganz viel zwischen Bürgergeld und
absolut, es gibt das Ende des Monats.
Und Anwaltskanzlei, ja. Dazwischen gibt es auch noch irgendwie absolut. Ganz viele Formen von Gründen, warum man vielleicht das ein bisschen übertrieben findet oder das eigentlich nicht leisten kann. Oder keine Ahnung, selbst bei Skiurlaub, man braucht ja noch die Klamotten. Also sowas zum Beispiel, ne? Das sind ja... Das hört ja nicht mit dem Taschengeld und dem Geld für die Fahrt auf. Ja. Also.
Und da hilft einem eben ein Freundinnenkreis, der möglichst unterschiedlich ist, dass man die Möglichkeit hat, viele Sichtweisen auch mitzudenken. Also das, finde ich, ist ein totales Geschenk, auch mit Menschen zu tun zu haben, die eben nochmal ganz anders auf die Welt blicken und sich darüber auszutauschen und auch, ja, wenn einem vielleicht mal was nicht gefällt, was die Person sagt, dann nicht irgendwie die Tür zuzumachen, sondern angelehnt lassen und sagen so, na gut, das sehe ich jetzt vielleicht anders. Oder na, entweder bespricht man das oder man findet dann einen Kompromiss oder man schifft halt drumherum und sagt, naja, bei dem Thema werden wir uns nicht einig. Aber heißt es, dass ich jetzt die Person nicht mehr sehen kann oder sehe ich das eben differenziert? Und das, finde ich, ist eigentlich auch schon wieder total übertragbar auf politische Praxis, wenn man so will, auf, ne, ich sitze hier in der Gruppe und mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten, weil der hat irgendwann mal das und das gesagt. Ja. Wie differenziert sehe ich da Menschen? Und da auch, was ich mir wünsche, ist, dass eben viel mehr diese Offenheit ist, dazu zu lernen, dass man sagt so, ich lerne jeden Tag dazu und danke, dass du mir das jetzt hier gesagt hast. Ja. Habe ich so noch nicht gesehen. Würde ich vielleicht heute nicht mehr so behaupten. Ich meine, wenn ich überlege, was ich mit 20 so von mir gegeben habe und was ich jetzt so sage, was für Haltung ich entwickelt habe und Erfahrung gemacht habe, dann dann bin ich froh, dass niemand irgendwie meine alten Tagebucheinträge rauskramt und mir sagt so, hey, du hast da eine problematische Einstellung zu diesem oder jenem. Und ich finde, das kann man in Freundschaften eigentlich ganz gut üben, das miteinander zu betrachten, freundlich. Aushalten, Unterschiede aushalten, finde ich immer so einen blöden Begriff, ne? Das ist so,
ja.
Aushalten sollte man jetzt nicht unbedingt was.
Ist so ein bisschen
was,
aber erdulden, ne?
Ja.
Hat so was Erduldiges.
Ja, aber man kann sich ja zusammen sagen, hey, das finde ich interessant, was du da sagst. Oder finde ich scheiße, was du sagst, kann man ja auch sagen.
Mhm.
Und dann, wir gucken uns das mal an. Oder ich überlege mir, woher kommt denn das eigentlich? Warum hat die Person denn da diese Ansicht oder diese Verhaltensweise? Und dann einfach nicht locker zu lassen. Und das dann vielleicht auch ein bisschen mitzutun für Menschen, die vielleicht eher betroffen sind und das nicht äußern würden, weil sie sich das vielleicht nicht trauen oder auch müde sind vom Kämpfen. Also jetzt, weiß ich nicht, beim Thema Rassismus zum Beispiel, ne, wenn man sich den Onkel mal vorknöpft, der da irgendwas gesagt hat. Oder sich selber mal vorknöpft und überlegt so, was habe ich eigentlich für eigene Vorurteile? Da ist man ja nicht fertig mit. Und ich finde, man muss eben diese Perspektiven mitdenken und immer von unten nach oben denken. Oder? Ja? Ja, so rum, ne?
Ja.
Ja, ich denke immer von unten nach oben.
Auf jeden Fall.
Und ich trete immer von unten nach oben. So. Kräftig.
Gut, also, passt auf.
Ja.
Ja, also, Gleichberechtigung kommt nicht ohne Intersektionalität aus, ohne Klassenkampfüberlegungen,
ja.
Herkunft, was auch immer. Also, ja. Da sind ganz viele Sachen, die gerne mal ja, runterfallen dann in bestimmten Aspekten. Aber ich glaube, man muss auch gucken, dass man sich dann in... Also man hat einfach nicht immer die Kraft, aber ich glaube, so bei ein paar Sachen kann man das gut sich immer wieder vornehmen.
Ja, wenn man ein bisschen Kraft dazu hat, ja. Also ich denke immer, ich möchte nie irgendwie von mir selber behaupten, ich wüsste das jetzt besser. Das finde ich furchtbar. Ich möchte niemandem auch sagen müssen, wie etwas zu sehen ist. Und ich finde einfach bei bestimmten Themen, also beim Thema Klassismus zum Beispiel, merke ich, habe ich lange irgendwie einen total blinden Fleck gehabt. Da versuche ich jetzt irgendwie ganz doll immer wieder drauf zu gucken oder mich zu erinnern. Weil ich denke so, naja, das Thema Rassismus, da ist mir schon vieles sehr bewusst. Oder Sexismus, ja, das, da habe ich auch so viel drüber gelesen und so weiter. Aber bei Klassismus merke ich schon dann, wenn ich so in so Elterngruppen bin oder über die Kita, über die Schule, dass da doch dann auch echt oft Dinge so reproduziert werden oder Sichtweisen so sind, wo ich heutzutage oder, ne, also wo ich jetzt einfach aufmerksamer bin. Und mich selber auch wieder immer wieder sagen muss, hey, Susanna, das ist jetzt nicht so cool, was du da gerade sagst oder machst. Und beim nächsten Mal mache ich es anders.
Ich finde das ja immer, du hast gerade schon wieder gesagt, so da und darüber hast du schon viel gelesen. Ich finde das ja auch alles cool und lese dann auch immer ganz viel. Ich schreibe das nicht immer ins Internet, was ich gelesen habe, aber...
ich schon, alles.
Du schreibst es alles ins Internet, schreibst du es dann auch ab.
Fotografiere das einfach ab.
Ich muss das mal wieder machen. Ich habe mir genau vorgenommen, zum Beispiel gerade nur Bücher von Flinter zu lesen, schon seit 2 Jahren. Ich habe 1, 2 Ausnahmen gemacht, das war unvermeidlich irgendwie. Ich finde, das ist dann immer theoretisch ganz cool, aber ich glaube, der Prozess am Üben ist ja immer noch in der Situation was zu sagen. So, ich weiß das alles theoretisch, aber und da fehlt mir das echt, würde ich das viel öfter mir wünschen. Das habe ich auch schon ganz oft hier in Bremen gesehen. So Pöbeltraining heißt das dann oder so. Wie reagiert man auf Sexismus? Und ich finde, das braucht man vielleicht auch für, ja, wenn man im Ehrenamt, im Beruf, im Personalrat, Betriebsrat ist. Warum, was soll das und so? Oder als Frauenbeauftragte, als überhaupt politisch irgendwie Aktive oder überhaupt so. Und genau. Ich habe auch gemerkt, so ja, mir fallen danach immer ganz viele Sachen ein und eigentlich bin ich jetzt auch nicht die schüchternste Person und kann eigentlich auch wirklich auch oft so, ja Mensch, die sagt jetzt bestimmt was und manchmal sage ich auch, nö, ich habe das Gefühl, ich sage jetzt nichts.
Alle schauen ganz gespannt zu dir.
Alle gucken, sie soll jetzt wieder das machen, sie soll das jetzt sagen, nicht die anderen wollen das nicht, alle denken es, aber sie soll das sagen. Und da muss ich auch sagen, irgendwie mir fehlt auch manchmal so, dass man das ein bisschen übt, üben kann.
Ja,
die Situation üben kann. So.
Pöbeltraining klingt toll.
Das müssten wir nochmal ausprobieren, das mal wieder finden. Dann könnten wir nochmal ein bisschen Pöbeltraining machen.
Ja, man wird ja so stark, man ist ja dann immer diese Spielverderberin dann oder die Person, die auf irgendwas zeigt, wird dann angegangen und nicht das, was da gerade passiert ist. So. Und das ist ja schon so, dass man dafür ganz viel Mut braucht und auch ein Gespür für eine Situation und
Resilienz und
Resilienz.
Ein Freundinnenkreis oder ein Umfeld, sagen wir, mit Familie und so weiter, die zu einem stehen. Und das ist, glaube ich, genau eigentlich dann wieder die Essenz von dem, was du eigentlich die ganze Zeit sagst, seit vielen Minuten, die Welt freundlicher machen. Ja, also es ist am Ende ist ja eigentlich kein Scherz, sondern es ist eigentlich ein Ziel, worauf wir uns doch eigentlich alle einigen können.
Ja.
Ja,
das da ist muss es. Man eigentlich nicht drüber diskutieren.
Nee, das ist es.
Und da steckt auch alles drin. Ich finde auch, ich spreche immer bewusst nicht irgendwie so verschiedene marginalisierte Gruppen an oder so. Ich finde, manchmal reproduziert man dann dadurch immer, wo dieses, hier ist irgendwie der Behinderte, hier ist der so und so. Sondern, also wenn du anfängst aufzuzählen, wird immer irgendwas nicht da sein. Irgendjemand wird meckern, dass du irgendwas nicht. Und wenn du es zu allgemein hast, wird irgendjemand sagen, ja, das ist ja ein Allgemein, das kann ja alles sein. Also das heißt, erstens gibt es immer irgendjemanden, dem das nicht passen wird. Und zweitens habe ich mich aber dazu entschlossen, das möglichst rund zu formulieren, damit es eben für alle verständlich ist. Und das finde ich besonders wichtig. Und das merke ich, wenn man anfängt, irgendwie so wissenschaftlich hochtrabend über Dinge zu reden oder bestimmte Begriffe rauszuhauen, ohne die zu erläutern, damit alle in der Runde wissen, was jetzt intersektional bedeutet. Aber es erzeugt immer wieder so einen Kreis. Und ich finde, so, man muss es üben, zu merken, bin ich gerade ein geschlossener Kreis oder gibt es hier Lücken? Und ich finde, das vergisst man manchmal, wenn man so in seiner viertellinken Echokammer so unterwegs ist. Und dann geht es oft darum, dass man sich gegenseitig die Hand schüttelt und sagt, du bist jetzt echt super antifaschistisch. Und die andere Person sagt, ja, du bist auch ganz super antifaschistisch. Und dann kommt noch jemand und sagt, ich habe aber noch antifaschistischer heute was gemacht. Und dann denke ich manchmal so, dann möchte ich die Person schütteln und sagen so, worüber reden wir denn jetzt hier gerade so? Und hier sind noch andere am Tisch, die googeln gerade intersektional und denken, sie könnten jetzt hier nicht mitreden. Und das sind so Dinge, die ich auch ganz doll gelernt habe, so in den letzten Monaten. Und das ist dieses von unten nach oben Denken, aber auch das möglich machen, dass man eben mit allen Menschen darüber sprechen kann. So. Und das wollte ich einfach nochmal sagen.
Freundlichkeit,
ja, das empfinde ich auch als Höflichkeit und Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber. Weil ansonsten rede ich über Menschen, die zum Beispiel Diskriminierungserfahrung gemacht haben und spreche über die, als wüsste ich, wie die als Gruppe so sind. Und das ist halt auch immer, das sind natürlich Systeme und Dynamiken, die wir uns genau angucken müssen und die man auch erforschen muss. Aber wenn wir im Alltag darüber sprechen und wenn es um politischen Aktivismus geht, finde ich es wichtig, dass man gleichzeitig Hand in Hand auch eben in diese Aktivität geht und in diese Praxis und in dieses Offene und offen bleibt. So. Und das ist sehr schwierig herzustellen. Und man merkt relativ schnell so den Unterschied, wenn es so darum geht, dass jemand das jetzt macht, um sich so moralisch einfach nochmal so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und geraden Schrittes weiterzulaufen oder ob es wirklich jemand macht, weil er daran interessiert ist, die Welt freundlicher zu machen und auch schon mit Menschen zu tun hatte, die vielleicht eine andere Realität haben. So, ne? Das ist so.
Wir sind nicht richtig, allein. Ne? Ihr seid draußen, ihr seid nicht allein.
Ja. Und das ist nämlich auch so ein Ding, dass man so immer überlegt, so muss jetzt irgendwie so eine weiße Kartoffel reden darüber schwingen. Und auf der anderen, also es ist so, manchmal gibt es kein richtig und falsch. Also ich finde, es ist so wichtig, dass jetzt einige von den weißen Kartoffeln irgendwie sagen, hey, ich finde das auch scheiße und einfach mal den Mund aufmachen, weil diese Mehrheit der stummen Zuschauenden diesen ganzen Mist ja möglich macht und auch immer geguckt wird so, warum seid ihr denn jetzt nicht solidarisch, warum kämpft ihr jetzt nicht für uns? Und auf der anderen Seite denke ich, warum müssen denn marginalisierte Personen oder wie auch immer Na, warum müssen die denn alle kämpfen? Oder wenn ich als Frau für Frauenrechte kämpfe, denke ich auch manchmal so, wo sind denn dann die anderen Männer, die irgendwie für Free Choice und Abtreibung mit mir kämpfen? Da ist ja keiner, ist ja irgendwie ein Frauenthema. Und genau das Gleiche kann man beim Thema Rassismus machen oder beim Klassismus-Thema, ne? Also egal, welche Ismen da so, man so aufmacht.
Auf jeden Fall anfangen.
Anfangen?
Anfangen, die Welt freundlicher machen. Ich finde, das können wir so erstmal stehen lassen, schon.
Mhm.
Und heute geht es ja nur um politische Freundinschaft und Freundinschaft. Und ich muss ja ehrlich gestehen, wir könnten über ganz viel zum Thema Kunst sprechen. Mhm. Wir könnten uns über Wut wahrscheinlich circa 8 Stunden bis ein Jahr unterhalten. Ja. Und tatsächlich würde ich das auch gerne mit dir tun. Aber ich glaube, wir lassen jetzt mal die hörenden Personen damit, dass sie jetzt ins Machen kommen.
Ja.
Vielleicht einfach nur mal den Platz freimachen in der Bahn.
Wenn man sich das getraut hat, dann macht man die nächste Sache.
Letztens sah, das muss ich noch kurz erzählen, eine Frau im Kinderwagen kam in die Bahn rein, stellte den Kinderwagen ab, aber da, wo die Sitze sind beim Kinderwagenplatz, da saß irgendein Typ. Das heißt, das Kind saß im Kinderwagen, konnte nicht seine Mutter angucken und die Mutter musste sich irgendwie 2 Sitze so schräg hinter diesen Kinderwagen setzen. Und der Typ saß da einfach weiter.
Ja.
Genau vor dem Kindergartenwagen, fast auch schon ein bisschen gestört dran, dass das jetzt ja auch ein bisschen nervt, dass seine Beinfreiheit irgendwie so ist. Und ich bin ausgeflippt innerlich und dann habe ich irgendwann gedacht, oh Mann, ey. Ich meine, man kann das jetzt auch nicht als, ich will mich da auch nicht loben, weil das ist eigentlich auch nicht unbedingt gut, aber ich habe dann zu ihm gesagt, ich bin aufgestanden und habe gesagt, meinen Sie, Sie können das vielleicht sich woanders hinsetzen, weil damit die beiden zusammensitzen können auch. Sie hat das aber nicht von mir verlangt, ne? Das ist eigentlich so eine Sache, ne? Diese Geschichte, das kann man nicht unbedingt empfehlen. Ne? Und das war aber trotzdem, fand das nicht cool, aber er ist halt echt nicht alleine drauf gekommen.
Ja.
Und das habe ich nicht verstanden. Und dann haben die Plätze getauscht und dann war erstmal gut, aber ich bin dann ausgestiegen.
Du warst ganz aufgeregt wahrscheinlich, ne?
Ich war ein bisschen innerlich erstmal wütend, dass ich das echt ihm sagen musste. Aber er hat dann das auch gemacht, weil er konnte auch nicht so richtig was dagegen sagen. Also,
das ist der Platz für meine Beine.
Ich habe nicht verstanden, warum sie nichts gesagt hat. Aber ich verstehe auch, dass sie keine Kraft hatte oder so.
Kann sein, ja.
Aber es ist super schwierig gewesen für sie, weil das Kind so weit weg war und hat das geguckt und irgendwie so. Und irgendwie wollte sie es, glaube ich, nicht rausnehmen, weil wenn es einmal auf dem Arm ist, kriegst du es nicht mehr zurück in den Kinderwagen oder so.
Ja.
Gibt es ja oft so Sachen, kann ich komplett nachvollziehen, aber es war irgendwie wirklich so eine Situation, wo ich dachte, nee, also was soll das?
Ja.
So, das jetzt nur noch mal so als kleine Geschichte zum Abschluss.
Ja, aber das macht einen Unterschied.
Das macht einen Unterschied.
Das hat für die Person vielleicht einen Unterschied gemacht in ihrem Tag. Vielleicht denkt sie da heute noch lächelnd drüber nach, dass da so eine Frau kam und den Mann gebeten hat, seine Beine zu entfernen. Aber ja. Also wirklich diese Verbindung zu genießen, mal auch ein bisschen Augenkontakt mit Menschen zu haben, denen man so auf der Straße begegnet und gucken, wie die vielleicht die Welt sehen und was für einen Rucksack die aufhaben. So, ne? Das ist eigentlich nicht so schwer, aber politisch.
Machen wir so. Machen wir so.
Abgemacht.
Dann danke ich dir.
Ja.
Bald wieder mit was anderem.
Ja, zum nächsten Gespräch über Wut auf dem Spielplatz.
Wut oder
beim Einkaufen oder wo wir uns unterhalten.
Genau, da kann man ja auch immer gut Songtexte der einen Band, in der du aktiv bist, zitieren.
Ja.
Wie, bist du wütend genug?
Ja, bist du wütend genug. Ja, genau, das ist so der Maßstab. Ab wann reicht es einem, dass man in die Aktivität kommt und eine Grenze zieht?
Okay.
Gut.
Dann war's das. Das war von Boom bis Z, der Generation Podcast der Frauenseiten Bremen. Und wir sind gefördert vom Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen. Und der Podcast wird auch herausgegeben vom Verein Frauen lernen gemeinsam und der Redaktion. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen mit besonderem Dank an Paula, René, Lilly, Ling, Laura, Hanna, Jule, Salam, Sophie, Luisa, Andrea, Nina, Irene, Mara und Jana. Redaktion aktuelle Folge Renate Strümpel und Hanna Kuske. Musik Imke Bolz, Artwork Luise Hahn mit besonderem Dank an Pia Brandt, Social Media, die Frauenseiten Social Media Unit, Schnitt Paula Busemann, Produktion Renate Strümpel, Mastering Jana Fischer. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen, schreibt eine Mail an frauenseiten@bremen.de oder nutzt das Kontaktformular in den Shownotes. Lasst gerne einen Kommentar auf unserem Blog oder abonniert den Podcast im Podcast-Player eurer Wahl. Das war Freundinnenschaft. Tschüss!